Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Ich bin sehr gespannt auf unseren heutigen Gast, denn mit ihm wagen wir einen Blick in die Zukunft. Unsere Gesellschaft verändert sich rasant. Das Internet prägt schon heute den Alltag und dieser Prozess wird sich weiter beschleunigen. Die künstliche Intelligenz steckt noch in den Kinderschuhen. Roboter werden uns bald den Alltag erleichtern oder aber den Job wegnehmen. Was kommt da alles auf uns zu? Niemand in Deutschland kann das so gut einschätzen wie Professor Armin Grunwald, Physiker und Philosoph, international einer der führenden Experten in Technikfolgenabschätzung. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Berndt.
Technikfolgenabschätzung, ein sehr bürokratischer Begriff für ein sehr spannendes Thema. Es geht zum Beispiel um Sicherheit bei atomaren Endlagern, im Internet oder auch beim autonomen Fahren. Können Sie einem Laien im Einsatz erklären, was Sie machen?
Ja, gerne. Also wir schätzen Technikfolgen ab, also Folgen von Technik, die es heute noch nicht gibt und die es vielleicht sogar gar nicht geben wird, wenn die Technik nicht kommt. Also wir befassen uns mit Zukunftswissen. Wir versuchen herauszufinden, welche Folgen kann moderne Technik haben. Das heißt, wir gucken nicht nur auf Technik, sondern auch auf Technik immer in einer Umgebung, wo Menschen drumherum sind, wo Menschen die Technik nutzen, wo sie ihr Leben verändern und so weiter. Das macht es natürlich auch sehr spannend.
Das heißt, Sie schauen sich künftige Technik an und versuchen vorher festzustellen, wo könnte die Gefahr sein und die vielleicht zu verhindern, bevor sie auftritt.
Das ist gut formuliert. Ich würde eins ergänzen, wir versuchen auch vorher über Nutzen und Chancen und Potenziale zu sprechen. Und ich halte auch nichts von übertriebenen Erwartungen an Zukunftsforschung, sondern ich meine, dass wir eher so etwas betreiben sollten wie eine allmähliche Aneignung und Gestaltung der Zukunft.
Die Fragen, mit denen sich Armin Grunwald beschäftigt, betreffen uns also alle. Deshalb ist er auch ein wichtiger Berater des Bundestages. Und nun hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der unterlegene Mensch«. Klingt bedrohlich, ist aber so gar nicht gemeint. Auch darüber reden wir. Bis 12.
HR1, genau meins.
Ehrlich gesagt, ich kann mir ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. Es weiß, wann der nächste Zug fährt, die Fahrkarte ist da drin, meine Musik und das ganze Wissen der Menschheit, also zumindest Wikipedia. Ich denke, die meisten leben inzwischen ganz ähnlich. Aber gerade habe ich gesehen, ausgerechnet Armin Grunwald hat selbst kein modernes Smartphone, sondern von einer Firma, die es schon lange gar nicht mehr gibt. Warum hat der wichtigste Experte in Technikfolgen ein Handy aus der Steinzeit?
Ganz einfacher Grund. Ich brauche kein Smartphone. Ich nutze das alte Handy zum Telefonieren, nicht einmal zum Fotografieren. Dafür habe ich eine kleine Kamera. Und für alles Weitere habe ich meinen Laptop dabei. Den habe ich immer dabei, weil ich unterwegs auch dauernd arbeite. Und dort ist alles drin, was das Smartphone auch kann. Also Smartphone wäre ein überflüssiges Gerät. Ich habe schon zwei, mit denen ich alles kann. Ich brauche kein drittes Gerät.
Sind Sie ein Verweigerer des Fortschritts? Ausgerechnet Sie?
Reine Zweckmäßigkeitsüberlegungen. Ja. Also ich würde aber immer auch sagen, der reine Fortschritt ist ja nicht für sich toll. Also man muss ja immer gucken, was braucht man denn? Was ist gut für mich? Was bringt mich weiter? Was nützt mir was? Und wenn mir irgendein technischer Schnickschnack nichts bringt, aber nur er gerade in Mode ist, Lifestyle und so weiter, dann würde ich sagen, ach nein, muss ich nicht haben.
Dann erübrigt sich die nächste Frage. Nutzen Sie Facebook, Instagram, Snapchat und sowas?
Ich bin ein altmodischer E-Mailer. Das mache ich gerne und sehr viel. Ich bin auf diesen Medien, die Sie genannt haben, nicht.
Aus Überzeugung oder aus Faulheit? Aus Desinteresse?
Also ich habe das Gefühl, das nicht zu brauchen. Meine Familie widerspricht mir manchmal, weil die sind auf WhatsApp und haben da ihre Familiengruppe und schicken sich dauernd gegenseitig Bilder und so. Und die ärgert das manchmal, dass ich da nicht drin bin. Und wenn man mir Bilder schicken will, muss man andere Wege beschreiten. Das ist unkomfortabel.
Eben.
Aber Komfort ist schön, aber auch nicht der oberste Wert meines Lebens. Sondern es gibt auch noch andere Dinge, die zu beachten sind.
Wir kennen alle diesen Spruch, Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Aber was soll daran jetzt gefährlich sein?
Also erstmal an den Daten ist ja nichts gefährlich. Daten haben sogar in gewisser Weise etwas ausgesprochen Langweiliges, weil es sind ja bloß Daten. Nur, wenn man damit beliebig viele Auswertungen machen darf und beliebig viele Daten kombinieren darf, dann kommen eben die Dinge, die wir üblicherweise auch als Gefahren sehen, die ich auch als Gefahr sehe. Und wenn jetzt alle möglichen Daten miteinander zusammengebracht werden könnten, dürften, dann könnte man heute schon sehr genau zu jedem Menschen praktisch alles, über jeden Menschen alles wissen, was man vielleicht als Geheimdienst, als Firma oder als irgendwie Werbeträger dann auch wissen möchte. Und das ist erst einmal eine Marktmacht, die über Daten entsteht, die bis hin zur Manipulation reichen kann. Mit den Daten ist aber noch ein anderes Problem verbunden. Wir leben in einer Demokratie und das ist gut so. Wir sehen aber auch, dass Demokratien nicht unbedingt von sich aus immer weiter existieren müssen. Demokratien sind auch gefährdet. Solange die Demokratie funktioniert und die ganzen Überwachungstechnologien eben demokratisch kontrolliert werden, solange es ein Bundesverfassungsgericht gibt, das eben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung verteidigt, habe ich kein Problem. Aber wenn man sich mal vorstellt, dass unsere Demokratie Schaden nehmen würde, ein Diktator oder ein diktatorisches Regime hatte noch nie solche super Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten wie heute. Gegen das, was heute möglich ist, waren die Überwachungs- und Kontrollinstrumente von Hitler, der Stasi oder von Mao und Stalin Kinderkram.
Sie möchten uns gerne zur digitalen Mündigkeit erziehen. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass wir die digitalen Technologien, die Dienstleistungen, dass wir sie nutzen, denn sie bringen uns unglaublich viel. Mündigkeit heißt jetzt für mich, dass wir das nutzen, aber dabei nicht über die Schattenseiten einfach hinwegschauen. Da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass eben mit der Bequemlichkeit, dem Komfort, dass wir dadurch verleitet werden, die dunkle Seite der Digitalisierung auszublenden. Und so blenden wir weg, dass in der Digitalisierung diese Datenspuren dauernd erzeugt werden, die hinter unserem Rücken Möglichkeiten der Manipulation, der Profilbildung und vielleicht sogar der Überwachung bieten. Das ist für mich Mündigkeit, dass wir die positiven wie auch die negativen Seiten im Blick haben und gemeinsam eben auch gute Wege suchen, wie wir das eine nutzen können, ohne die anderen Gefahren uns ins Haus zu holen.
Professor Armin Grunwald in HR1. Viele junge Leute fragen sich nach der Schule, bin ich eher naturwissenschaftlich oder eher geisteswissenschaftlich interessiert? Armin Grunwald konnte offensichtlich nicht genug von Bildung kriegen. Er ist Physiker, Mathematiker und Philosoph. Das ist sehr ungewöhnlich. Hat Sie das Studium der Physik gelangweilt, unterfordert?
Oder? Also zunächst, als ich das Abitur hatte, habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Und es gab dann zwei Alternativen. Physik oder Kunstgeschichte. Ich habe mich dann für die Physik entschieden mit dem Argument, Kunstgeschichte kann ich auch ein bisschen privat als Hobby betreiben. Umgekehrt wird das nicht funktionieren. Und das war toll. Also Physik ist ein super Fach. Also ich habe wirklich die Zeit in bester Erinnerung. Dann habe ich, als ich meinen Doktor dann hatte in der Physik, mich natürlich gefragt, womit kann ich jetzt Geld verdienen?
Sie ja. haben promoviert in theoretischer Festkörperphysik und Sie haben dann gearbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Ja, und das war aber schon die Technikfolgenabschätzung. Ich habe nach der Doktorarbeit erst eine Weile in der Wirtschaft gearbeitet, habe in der Tat programmiert, Software Engineering gemacht mit den Ende der 80er Jahre, also mit den Methoden, die es damals gab, aus heutiger Sicht ziemlich steinzeitlich. Und das wollte ich nicht auf Dauer machen und habe deswegen quasi eben so im Abendstudium ein bisschen Philosophie studiert und habe dann, es war in der Tat in der Tageszeitung, das Wort Technikfolgenabschätzung kennengelernt. Es war, ich weiß das noch genau, die Gründung des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, die eben auch durch die Tagespresse ging. Und da habe ich dann gedacht, das könnte doch ein Feld sein, wo ich mit Naturwissenschaft, mit Erfahrung in der Wirtschaft und mit etwas Philosophie vielleicht auch mal etwas Sinnvolles tun kann.
Also als Sie das erste Mal über diesen sperrigen Begriff gestolpert sind, dachten Sie gleich, das will ich machen?
Es ist lange her und manchmal verklärt man ja die Vergangenheit.
Genau. Aber dürfen Sie auch ein bisschen. Was ist das Faszinierende für Sie daran?
Das Faszinierende ist, dass wir über die Technikfolgenabschätzung Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln, wie wir das Beste aus dem technischen Fortschritt machen können und eben die dunklen Seiten möglichst vermeiden können. Das finde ich faszinierend. Mit wissenschaftlichen Mitteln zu arbeiten, aber dabei nicht nur für irgendwelche Fachzeitschriften oder Kongresse letztlich etwas zu tun, sondern auch mitzuwirken an einer guten Zukunft.
Was kann die Physik von der Philosophie lernen?
Also zunächst würde ich mal sagen, die Physik ist ja so etwas wie eine Ausgründung aus der Philosophie. Philosophie als Mutter aller Wissenschaften, so könnte man es vielleicht sagen. Und da gibt es also auch ganz viele Spuren. Manche sagen ja, in den Denkstrukturen sein, die sich sogar etwas ähnlich. Das hängt davon ab, welche Art Physik und welche Art Philosophie es ist. Ich finde, beide haben gemeinsam, dass man einfach gezwungen ist, in sehr klaren Strukturen zu denken. Und das hilft einfach oft.
Sie haben nicht ein bisschen Philosophie studiert, sondern Sie haben sich darin auch habilitiert, und zwar in Marburg. Was haben Sie für Erinnerungen an Marburg?
Ich war dort selten vor Ort. Ich habe das aus der Ferne gemacht. An die Stadt habe ich aber sehr gute Erinnerungen. Also ich bin immer wieder bei meinem Habilitationsvater Peter Janich gewesen, musste dann da auch meinen Fortschritt vorstellen. Und das waren heiße Diskussionen, weil dann die Kollegen natürlich Kritik üben und so weiter. Das weiß ich noch gut. Ein sehr schönes, kleines Universitätsstädtchen.
Professor Armin Grunwald in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Professor Armin Grunwald. Er arbeitet in Karlsruhe und in Berlin. In Berlin berät er den Deutschen Bundestag und in Karlsruhe leitet er nicht nur das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse mit über 100 Leuten, wenn ich mich nicht irre. Weltweit die größte Einrichtung zu diesem Thema. Obendrauf hat er dann noch einen Lehrstuhl für Technikethik und Technikphilosophie. Das empfinden viele als Gegensatz. Für Sie nicht?
Also ja, in der Geschichte der Philosophie war in der Tat die Technik weitgehend kein Thema. Also weder Aristoteles noch Kant haben sich mit Technikphilosophie befasst. Die ist eigentlich erst vor 100, 150 Jahren entstanden. Also in der Zeit, als die Technik mit Gewalt in das Leben der Menschen eingedrungen ist, sozusagen in der industriellen Revolution, da wurde klar, Technik ist etwas, womit sich auch die Philosophie befassen soll. Es hat aber lang gedauert, bis die Technikphilosophie eine anerkannte Teilrichtung der Philosophie geworden ist. Das ist vielleicht erst seit wenigen Jahrzehnten der Fall.
Wie oft sehen Sie den Dom?
Also öfters in der Woche, weil ich ja ganz oft über die Hohenzollernbrücke in den Kölner Hauptbahnhof einfahre.
Auf der Durchreise, nein.
Auf der Reise nach Hause, weil ich in Köln wohne.
Genau. Wie viel Zeit verbringen Sie zu Hause?
Die Wochenenden sowieso, das ist keine Frage. In der Woche ist es wechselnd. Als unsere Kinder kleiner waren, gab es eine feste Regelung, dass ich den Mittwoch zu Hause verbracht habe, denn 5-Tage-Woche kam für uns nicht in Frage. Seit die Kinder groß sind, ist das etwas lockerer, aber ich bemühe mich pro Woche auch einen halben oder vielleicht auch mal einen ganzen Tag innerhalb dieser 5 Tage zu Hause zu sein.
Dann wollen wir jetzt Ihre Heimatgefühle wecken. Sie haben sich die Blackfirs gewünscht, unsere Stammbaum. Worum geht es mal so ein bisschen, dass der Nicht-Kölsche weiß, was wir jetzt hören?
Es geht letztlich um Einwanderung, um die Migrationsfrage, die Frage, woher kommen die Kölner? Und es ist relativ leicht zu sehen, fast alle Kölner sind irgendwie zugewandert, entweder in der heutigen Generation oder in früheren Generationen. Und das haben die Blackfirs in diesem Lied einfach schön erzählt.
Die Blackfirs für Armin Grunwald. Armin Grunwald ist sozusagen der Daniel Düsentrieb des Deutschen Bundestages. Seit 18 Jahren leitet er das Büro für Technikfolgenabschätzung. Er ist also für unsere Politiker ein wichtiger Berater in diesen Fragen, zum Beispiel auch Mitglied im Ethikrat für autonomes Fahren. Warum braucht ein Auto Ahnung von Ethik?
Ein Auto, wie wir es kennen, nicht. Da ist der Autofahrer, die Autofahrerin, für alles verantwortlich und zuständig. Wenn wir aber Autos gestatten, selbst zu fahren, dann müssen die sich natürlich an Regeln halten. Da würde man zunächst sagen, das sind die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Dafür braucht man keine Ethik. Da muss man nur das Gesetzesblatt lesen, die Verordnung lesen und die Autos so programmieren, dass die das tun, was in der Straßenverkehrsordnung drinsteht. Das ist technisch beliebig schwer, aber von der Denke her relativ einfach. Es gibt aber immer wieder Situationen, die sind nicht geregelt. Da gibt es einfach keine Vorschrift, wie gehandelt werden muss. Das läuft oft unter dem Stichwort Dilemmasituationen. Und da müssen dann irgendwie die Autos natürlich oder die Computer, die in den Autos sind, irgendwie programmiert werden, sodass sie das tun, was halt nach ethischen Standards dann gut wäre.
Also was beachtet man dann? Was ist dann so eine Situation, die Sie durch eine ethische Programmierung eines autonomen Autos vermeiden können?
Also es sind letztlich Anforderungen an die Technik, vorausschauendes Wahrnehmen der Verkehrsverhältnisse und soweit man das eben kann. Und da können Computer mit ihren Sensoren und Algorithmen in absehbarer Zeit mehr als wir Menschen.
Aber bringen Sie mal ein Beispiel, was möglich sein wird. Also die Autos kommunizieren ja dann noch untereinander eines Tages.
Die müssen untereinander kommunizieren. Die müssen ja auch, sagen wir mal, unklare Situationen lösen. Das stellen Sie sich vor, eine enge Straße. Auf beiden Seiten parkt ein Auto und es kommt von beiden Richtungen, kommt jeweils ein Auto. Und die müssen ja irgendwie aneinander vorbeikommen. Interessanter in ethischer Hinsicht ist der Fall, wenn eines dieser beiden Autos autonom fährt und das andere von einem Menschen gefahren wird. Und der Mensch fängt jetzt da an zu winken. Der Computer mit seinen Sensoren sieht irgendwas. Und wie bringen wir den Computer dazu, dass er das Winken so erkennt, wie es gemeint ist?
Ach so, es könnten also Missverständnisse passieren,
ja, genau,
zwischen Computer und
Missverständnisse.
Mensch.
Missverständnisse. Und da ist eine ethische Frage, wer passt sich wem an? Da hat die Ethikkommission gesagt, in solchen Situationen muss die Technik so gut werden, dass wir Menschen uns weiterhin genauso verhalten können wie bisher, ohne missverstanden zu werden. Da ist ein gewisses Risiko, dass umgekehrt die Menschen reguliert werden, so nach dem Motto, die Menschen müssen sich so verhalten, damit sie von den Computern auch richtig erkannt werden.
Also jetzt sind wir wirklich in der Science Fiction, oder? Welcher Zeithorizont ist jetzt realistisch, dass wir solche Autos
haben? Das ist nicht Science-Fiction. 10 Jahre.
In 10 Jahren?
Also ja, da geht schon eine ganze Menge. Und wenn ich vielleicht nochmal einen anderen Fall nennen darf, die Welt der industriellen Produktion, was so unter dem Stichwort Industrie 4.0 läuft, wo Menschen ja mit Robotern und anderen elektrischen, elektronischen Systemen kooperieren sollen, das ist alles schon in der Entwicklung relativ weit.
Voraussetzung für das ganze autonome Fahren ist natürlich, dass das neue 5G-Handynetz überall funktioniert. Hat die Bildungsministerin recht, wenn sie sagt, wir brauchen jetzt nicht an jeder Milchkanne?
Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte für politische Probleme dieser Art. Also erstmal finde ich die Wortwahl nicht gut, ja, die wertet einfach das Land ab. Ja. Aber es sind schon auch Relevanzfragen dabei. Dennoch würde ich meinen, gerade auf dem Land ist autonomes Fahren in einer Hinsicht besonders interessant, weil es dort ja keine Taxis gibt und auch kaum öffentlichen Nahverkehr, Busse und so etwas, vielleicht nur alle 2 Stunden einmal fahren. Und wenn es dann dort so einen autonomen Service gäbe, den eben mobilitätseingeschränkte oder ältere Personen mal eben bestellen können, der auch nicht exorbitant teuer wäre, könnte das die Lebensqualität auf dem Land deutlich erhöhen.
Armin Grunwald in HR1. Professor Armin Grunwald ist unser Gast im HR1 Talk. Jetzt lernen wir ihn nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Und dabei hilft uns unser Überraschungsgast. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Hallo, lieber Armin. Hanno ist hier.
Mensch, hallo, das ist ja ein Ding. Hallo, Hanno, Gruß nach Köln. Ja,
danke.
Hanno Sprössler ist Diakon an der katholischen St. Nikolaus-Gemeinde in Köln-Sülz. Wir haben schon gehört, Herr Grunwald ist viel auf Achse, fühlt sich in Köln aber sehr zu Hause. Wie oft lässt er sich in Ihrer Gemeinde blicken?
Ja, ist ja eben, weil er während der Woche immer unterwegs ist und ich da dann auch den Kontakt nur mit ihm quasi per E-Mail aus dem Zug heraus habe, dann am Wochenende hauptsächlich hier, ja.
Aber er ist ein reges Gemeindemitglied. Was macht er da für Aufgaben?
Also ich würd mal sagen, dass Armin mit seiner Familie sicherlich zur absoluten Kerngemeinde gehört und zu den aktivsten Gemeindemitgliedern, die sich halt in ganz vielfältigen Bereichen einsetzen in der Gemeinde. Er ist ja neben liturgischem Engagement in den Gottesdiensten auch sehr aktiv bei der Entwicklung eigener neuer Gottesdienstformen und da auch sehr, sehr kreativ tätig und hat wegweisende neue Formate hier bei uns in der Gemeinde etabliert.
Das müssen wir noch ein bisschen erläutern, Herr Grunwald. Was haben Sie bei den Gottesdiensten geändert?
Es geht hier um neue Gottesdienste und mein Anliegen war und ist nach wie vor das Wort, also die Heilige Schrift, das Alte und Neue Testament auf neue Weise erfahrbar zu machen. Da haben wir eben in der katholischen Kirche eigentlich nur in den üblichen Messen diese Kurzlesungen. Und ich habe auf mehreren Reisen ins Heilige Land einfach bemerkt, wie toll es ist und wie viele neue Eindrücke man bekommt, wenn man Bibel längere Stücke mal liest, also Zusammenhänge erkennt. Und dann habe ich mir gesagt, es muss doch möglich sein, auch Formen zu finden, wo wir längere Lesungen hinbekommen. Ich meine, wir haben jetzt Karfreitag das gesamte Markus-Evangelium gelesen in der Kirche mit verteilten Rollen, vielen Lektorinnen und Lektoren. Das hat 2 Stunden gedauert. Das ist schon etwas für Fortgeschrittene, sag ich mal. Unsere normalen Gottesdienste, da haben wir so Lesungsanteile von etwa 20 Minuten.
Vielleicht beschreiben Sie noch ein bisschen den Herrn Grunwald. Was ist so das Außergewöhnliche an Ihnen, wenn der bei Ihnen in der Kirche ist?
Ja, ich meine gut, von seiner Person her sehr ruhiger und besonnener Mensch. Und ich finde es einfach sehr schön, wenn sich jemand über die Zukunft der Gemeinde und der Kirche einfach auch viele Gedanken macht und überlegt, ja, wie Kirche für die Menschen auch im Alltag noch eine Relevanz haben kann. Und das ist sicherlich etwas, was bei dir, Armin, ja, ganz offensichtlich sehr, sehr wichtig ist und aber auch sehr, sehr gut funktioniert, weil du eben auch Gedanken machst über das, was die Menschen bewegt und darauf dann eben entsprechend reagierst.
Dass er ein international gefragter Professor ist, merkt man sonntags in der Kirche nicht?
Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Also das ist jetzt, ich fand es gerade auch sehr, sehr spannend, einfach mal ein paar Minuten zuzuhören und eine Seite von dir kennenzulernen, die ich so irgendwie so gar nicht kenne, die mir jetzt halt eben völlig fremd ist und neu. Ich weiß nur, du bist immer viel in Karlsruhe, aber über deine Arbeit weiß ich im Grunde genommen nicht wirklich viel. Müssen wir uns vielleicht auch nochmal zusammensetzen, dass du mir da mal was erzählst.
Ah, das scheinen Sie gut zu trennen, ja?
Also es ist sogar so, dass ich bis vor, ich sag mal, 10 Jahren wusste auch keiner, dass ich promoviert bin. Weil ich habe immer gedacht und denke das eigentlich heute noch, das soll da keine Rolle spielen. Ich bin dort ein gläubiger Mensch, neben vielen anderen gläubigen Menschen. Und welchen Beruf jemand hat, wie gut jemand akademisch qualifiziert ist oder wie viele Mitarbeiter jemand hat, soll da einfach keine Rolle spielen.
Wie wichtig ist Ihnen Ihre Kirchengemeinde in Köln?
Also mir ist der Glaube ganz wichtig. Da bin ich durch meine Biografie stark geprägt, aber habe auch dann in vorgerücktem Alter, sag ich mal, mich auch nochmal sehr bewusst entschieden, diesen Weg zu vertiefen. Und die Gemeinde ist da sehr wichtig. Also ich denke, der Glaube ist nichts, wenn er alleine vor sich hin gelebt wird. Der gehört in die Gemeinschaft. Mir ist unsere Kirche auch als Raum wichtig. Und bei allem Herumreisen in Deutschland und in der Welt, also ich bin immer froh, wenn ich wieder nach Sülz und Klettenberg komme und dann dort auch mich zu Hause fühle.
Hanno Sprössler von der St. Nikolaus-Gemeinde in Köln-Sülz. Vielen Dank, dass Sie uns die andere Seite gezeigt haben von Armin Grunwald.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, Mensch, Hanno, danke.
Bis bald.
Bis bald.
Bis zum Wochenende.
Vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss. Der HR1 Talk. Gleich kommen hier die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Armin Grunwald.
HR1 Talk.
Professor Armin Grunwald ist der Mann für alle Fälle. Welche Gefahren birgt die Technik für die moderne Gesellschaft? Horten Sie zu Hause eigentlich auch Vorräte, so Ravioli-Dosen, Trinkwasser, Batterieradios oder sowas?
Schöne Frage. Mache ich nämlich nicht. Und das, obwohl wir mit dem Büro für Technikfolgenabschätzung vor knapp 10 Jahren ja eine Studie zu den Folgen eines langfristigen Blackouts der Stromversorgung gemacht haben, in der wir zu erschreckenden Ergebnissen gekommen sind.
Also das heißt, es ist nicht abwegig, dass hier der Strom für mehrere Tage ausfällt in ganz Deutschland?
Das war nicht unsere Frage damals. Die Frage war nur, was passiert, wenn das so käme? Unsere Frage war, was wäre denn wirklich los, wenn das mal passieren würde? Und die Ergebnisse, diese Wenn-Dann-Überlegung, die war erschreckend. Also beispielsweise, in wie vielen Gegenden Deutschlands es dann kein Wasser mehr aus dem Hahn gäbe. Das ist schon alles unangenehm, was da passiert.
Und ich möchte nicht im Aufzug stecken in der Situation.
Ja, ja, ja. Und unsere ganze Kommunikation würde zusammenbrechen. Das Handy ist irgendwann leer, dann können Sie es nicht mehr aufladen. In der alten Welt hatten wir Telefone, die nicht an die Stromversorgung gekoppelt waren. Also wir sind wirklich sehr stark abhängig davon. Das, was mir einfach wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wie stark die Abhängigkeit von Technik längst geworden ist, in der wir uns befinden. Ja, wir gehen immer davon aus, es funktioniert alles so, wie wir es immer schon kennen. Und wir haben in Deutschland ja eine super stabile Stromversorgung, wir haben eine super stabile Wasserversorgung. Es hat auch noch niemand erlebt, dass die Zapfsäule mal leer ist und so weiter. Wir haben immer alles da. Und diese Sicherheit über Jahrzehnte verführt dazu, dass man die Abhängigkeit gar nicht mehr wahrnimmt. Und das ist die eigentliche Gefahr.
Also bevor der große Blackout kommt, beantworten wir noch schnell den HR1-Fragebogen. Das müssen wir unbedingt vorher schaffen. Die Kombination aus Physik und Philosophie ist selten in Deutschland. Mal schauen, wie sich das nun auf den HR1-Fragebogen auswirkt. Heute ausgefüllt von Professor Armin Grunwald. Mein schönstes Privileg als Technikphilosoph ist...
nachdenken dürfen. Zeit haben zum Nachdenken.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
1 Euro.
Meine schönste Reise war?
Ins Heilige Land.
Stolz bin ich darauf.
Das fällt mir schwer. Ich bin dankbar über ganz vieles. Das Wort Stolz verwende ich normalerweise nicht.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
Vertrauen zu haben und geduldig zu sein.
Mein Lieblingsessen?
Sauerkrautauflauf.
Ich hasse es, wenn...
Wenn Dinge nicht funktionieren.
Glück bedeutet für mich,
im Einklang mit mir und meiner Umwelt zu sein.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
die Buntheit der Gesellschaft, die ich sehr schätze, die Vielfalt, so zu moderieren, dass man trotzdem in absehbarer Zeit zu guten Entscheidungen kommt, die von allen getragen werden.
Bereut habe ich.
Fällt mir nichts ein.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Michelle Obama.
Ah, was würden Sie sie fragen?
Natürlich würde ich sie fragen, wie das Ganze da so funktioniert hat, aber vor allen Dingen hat mich immer fasziniert, wie sie diese Rolle ausgefüllt hat.
Peinlich war mir zuletzt.
In einem Vortrag neulich fing ich an und dann ist mir der Faden gerissen. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich ihn wiedergefunden habe.
Aber das ist Ihnen nur einmal passiert?
Bisher ja.
Wo Sie doch so oft Vorträge halten, ja?
Bisher ja. Vielleicht wird es in Zukunft mehr.
Treue.
Ist mir ganz wichtig.
Mein Lieblingsfilm.
Das 7. Siegel von Ingmar Bergman.
Ich habe Angst vor
üblen Krankheiten. Bei mir oder im engeren Kreis.
Gorleben.
Hat meine Biografie mit geprägt, lange Zeit nur über Fernsehberichterstattung, aber jetzt in den letzten Jahren auch über Endlagerforschung, Endlagerkommission und nationales Begleitgremium.
Ja, also wir brauchen ein Endlager für den ganzen Atommüll in Deutschland, das haben wir bis heute nicht. Sie sind daran beteiligt, an der Suche. Ist das etwa Ihre Schuld, dass wir noch nichts haben? Haben Sie alles abgelehnt?
Also wir haben gar nichts abgelehnt. Es ist einfach dieser Prozess, den Sie mit dem Namen Gorleben angesprochen haben, katastrophal gelaufen. Nach heutigen Maßstäben wirklich sehr negativ. Es ist viel im Dunkeln passiert. Es ist nicht transparent gewesen. Es sind Berichte nicht veröffentlicht worden. Es sind Kritiker, ich will nicht sagen mundtot gemacht worden, aber doch an die Seite gestellt worden. Man hat viel getan, um Vertrauen zu zerstören zwischen den Betreibern und der Bevölkerung, sodass wir jetzt mit der Endlagerkommission im Prinzip gesagt haben, wir müssen ganz neu anfangen und alles anders machen, als man das früher gemacht hat.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Armin Grunwald. Vielen Dank. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Das digitale Zeitalter hat begonnen mit vielen Bequemlichkeiten und manchen Risiken. Schauen wir nochmal auf die Macht der großen Konzerne. Haben wir nur kurz angesprochen bis jetzt. Google, Facebook, Amazon und so weiter. Mich ärgert ja am meisten, dass die ein Heidengeld verdienen, aber in Europa fast gar keine Steuern zahlen. Die Politik scheint machtlos zu sein. Armin Grunwald, müssen wir das so hinnehmen?
Nein, wir nehmen es auch nicht mehr einfach so hin. Ich bin halb erfreut, sage ich einmal, dass auf der europäischen Ebene durch die Kommission, aber auch durch einige Gerichtsurteile jetzt doch so allmählich mehr Selbstbewusstsein ausgedrückt wird, dass Konzerne, ausländische Konzerne, die bei uns Geld verdienen wollen, sich auch an unsere Regeln zu halten haben. Da ist noch ein weiter Weg, bis wir das richtig geschafft haben, aber der Weg ist immerhin schon beschritten worden.
Ein bisschen tut sich ja, also von Facebook kommen neue Töne inzwischen. Ja. Kann ich es Herrn Zuckerberg glauben, wenn er sagt, die Privatheit deiner Daten ist uns wichtig?
Ich kenne ihn nicht persönlich, also von daher, ich weiß nicht, wie glaubhaft er als Person ist. Aber was ich gut finde, und das ist ganz egal, ob er das nun ehrlich meint oder nicht, was ich gut finde, dass Facebook scheinbar erkannt hat, dass man was tun muss, dass man sich nicht mehr einfach benehmen kann, wie man will. Offenkundig befürchtet der Konzern Umsatzeinbußen, wenn eben da zu viel Misstrauen einkehrt und man will deswegen jetzt Vertrauen aufbauen.
Ja, oder man sieht solche schrecklichen Dinge wie nach dem Amoklauf in Australien, wo dann diese Tötungen live bei Facebook zu sehen waren. Also das kann man ja nicht hinnehmen.
Das kann man nicht hinnehmen. Diese Intuition haben wir alle. Es ist aber auch schwer verhinderbar. Denn es muss ja dann quasi immer jemand da sitzen oder ein kluger, sehr kluger Algorithmus mit künstlicher Intelligenz da sitzen und dauernd alles beobachten, was ins Netz gestellt wird, ob das in dieser Weise problematisch ist. Und selbst wenn das gemacht würde, dann wäre ja schon immer ein Stück gelaufen, dieser Übertragung, bis es jemand abschaltet. Es ist wirklich auch technisch schwer, das zu machen.
Immer wieder hört man so Aufrufe, gib dich nicht ganz in die Hand von Facebook und dann auch noch WhatsApp, was dazugehört. Habe ich auch mal versucht, einen anderen Messenger-Dienst ausprobiert, Threema statt WhatsApp. Technisch war das alles super. Nur die meisten Leute nutzen halt WhatsApp und dann hatte ich das Problem, ich musste plötzlich alles doppelt schreiben. Die einen in der einen Gruppe, die anderen in der anderen Gruppe. Da habe ich es irgendwann aufgegeben.
Ja, das ist sozusagen die andere Seite des Monopolisten-Daseins. Ja, es gibt eben dann eine große Familie der Facebook-User, knapp 1 Milliarde Menschen auf der Welt. Und durch diese Größe hat das so eine Eigendynamik bekommen, dass man auch nicht mehr gut rauskommt. Ja, es hat mal jemand gesagt, diese großen Konzerne, die betreiben Kundenbindung ähnlich wie Sekten. Wenn man mal eine Weile drin ist in so einem System, hat man sein ganzes Leben darauf optimiert und dann kann man sich ein Leben außerhalb gar nicht mehr vorstellen. Das ist, man könnte sagen, eine Falle, in der wir da sitzen.
Wie kommen wir raus aus dieser Falle?
Also es gibt ein schönes Stichwort namens Konsumentensouveränität. Ich nehme mal das Beispiel Lebensmittel als Vergleich. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen und Fleisch kaufen wollen, Sie können unterschiedlichstes Fleisch kaufen und dann auch das abpassen mit Ihrem Geldbeutel, mit Ihrem Geschmack, aber auch mit Ihren zum Beispiel tierethischen Wertvorstellungen. Sie haben Wahlmöglichkeiten.
Glauben Sie, das geht im Internet auch?
Das geht, natürlich geht das, aber es ist nicht realisiert bisher. Es ist bisher nicht realisiert, weil diese Großen, das sind ja auch die der ersten Stunde. Und weil diese Geschäftsmodelle in der ersten Stunde da waren, sind sie als erste groß geworden und haben eben diese riesige Marktmacht erobert.
Wie könnte das aussehen, dass ich das selbst entscheiden kann?
Also wir brauchen Alternativen, wir brauchen Wahlmöglichkeiten, so ähnlich wie eben mit den Lebensmitteln, so ähnlich wie man heute im Strom beim Stromversorger unterschiedliche Anbieter wählen kann oder beim Telefon und so weiter. Wir brauchen einfach Wahlmöglichkeiten.
Ist es für sowas nicht zu spät, würden Sie sagen? Also diese fatalistische Haltung, jetzt sind das nun mal die Monopolisten, ich kann eh nichts dagegen tun, das würden Sie zurückweisen?
Es ist schon schwer. Die Welt ist im Moment eben so, wie sie ist. Ja? Und wir Menschen können uns schlecht vorstellen, dass sie anders wäre. Monopolisten werden irgendwann auch so etwas wie schwer bewegliche große Tanker, die eben nicht mehr unbedingt das Ohr am Puls der Zeit haben. Microsoft war in den 70er, 80er Jahren so ein Übergigant. Ja, dann gab es die Krisen und dann kamen aber auch andere und Konkurrenten und so weiter. Und dann hat sich der Markt zumindest ein bisschen aufgespalten. Sowas kann ich mir auch bei den Datenkonzernen der Gegenwart vorstellen.
Armin Grunwald in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Professor Armin Grunwald, Deutschlands Experte für Technikfolgenabschätzung. Wobei schalten Sie selbst am besten ab? Was machen Sie in der Freizeit? Haben Sie sowas überhaupt?
Ja, und darauf lege ich auch großen Wert. Also abschalten, würde ich sagen, verbinde ich hauptsächlich mit Bergwandern und Bergsteigen. Also so eine richtige Bergtour machen, 10 Stunden, auch mal 12 Stunden. Und das Leben, das Denken reduzieren auf den jeweils nächsten Schritt oder die nächsten 2 Schritte. Das ist für mich Abschalten pur.
Nur können Sie das in Köln nicht machen, Bergwandern. Den Dom rauf und runter. Wir wollen Ihre kölsche Seele ein bisschen weiter streicheln. Aber in Köln fühlen Sie sich zu Hause und verstehen Sie Wolfgang Niedecken, wenn er singt?
Ja, doch, doch, das geht so.
Bab hören wir jetzt mit Ashu. Also das heißt Hintern hoch, ein legendäres Konzert war das mal. Ashu, Zeng auseinander, Hintern hoch, Zähne auseinander. Waren Sie dabei?
Ich war dabei und ich weiß noch, Bab war wahnsinnig toll. Es war 1992, auch damals ging es schon um Integration, um Flüchtlingsproblematik und so weiter. Und was ich noch in Erinnerung habe, an dem Abend trat der schon sehr alte Spießbürger, sag ich mal, Willy Milowitsch auf.
Ja.
Und hat sich mit eingereiht in diese Bewegung.
Das war rührend, ich erinnere mich auch dran. Wir hören Bab für Armin Grunwald. Kommen wir zu einem weiteren Begriff, der unser modernes Leben prägt, der Computeralgorithmus. Armin Grunwald erklärt das in seinem Buch ganz einfach. Eigentlich ist auch ein Kuchenrezept ein Algorithmus. Man nehme Mehl, Butter, Eier, Zucker, mache einen Teig, tue dies und das, schiebt es in den Ofen, fertig ist der Kuchen. Also eine Handlungsanleitung ist ein Algorithmus. Ich habe aber noch nie gehört, dass jemand vor der Weltherrschaft der Kuchenrezepte warnt.
Mhm, genau.
Also ja. Es gibt durchaus kluge Leute, die befürchten, dass wir eines Tages die Kontrolle über die Algorithmen verlieren. Welche Folgen hätte das?
Also ich würde zunächst einmal noch nicht von den Folgen sprechen, sondern über die Eintrittsmöglichkeit eines solchen Ereignisses.
Gibt es die?
Und im Moment und auf absehbare Zeit glaube ich nicht, dass es die gibt. Die Algorithmen können viel. Aber sie müssten ja quasi so etwas wie einen eigenen Willen entwickeln, einen Willen zur Herrschaft. Und so etwas, dass eine Maschine, ein Algorithmus, letztlich ein Computerprogramm Selbstbewusstsein entwickelt, da fehlt mir die Vorstellungskraft. Das ist kein Beweis, dass es nicht geht.
Also was kann ein Algorithmus heute, ein hochentwickelter?
Ein hochentwickelter Algorithmus kann lernen. Und das ist schon ein Riesenfortschritt. Man wird vielleicht mal irgendwann sagen, eine Zäsur in der Menschheits- oder zumindest in der Technikgeschichte. Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass Algorithmen selbst lernen können. Und dass Technik sich selbst weiter verändert, das ist schon etwas ganz Neues, auch wenn sie das bisher in den engen Bahnen tut, in denen sie sozusagen darauf auch programmiert wird.
So, und jetzt ist die Kernfrage, ist es denkbar, dass sie diese kontrollierten Bahnen verlässt und irgendwann klüger ist als der Mensch?
Erster Punkt, was heißt klüger als der Mensch? Es gibt ja viele Sorgen, dass die Algorithmen besser sind als wir. Und da sage ich relativ lapidar, jede Technik ist in irgendeiner Hinsicht besser als der Mensch, sonst bräuchten wir sie gar nicht. Es gilt schon für einen Spaten. Nur, Technik ist immer für einen speziellen Zweck besser als der Mensch. Nicht für alle Zwecke gleichermaßen, das wird aber auch der Algorithmus nicht so sein. Wenn so ein Algorithmus klüger ist als wir, dann macht das nichts. Und ich nehme mal die Tatsache, dass menschliche Schachweltmeister und Go-Weltmeister längst von Computern und Algorithmen besiegt worden sind, als Tatsache, dass in der Tat die Algorithmen für bestimmte Zwecke, für bestimmte Aufgaben besser sind als wir. Und das, finde ich, ist kein Problem.
Trotzdem gibt es andere Risiken, zumindest für die Berufswelt. Also Beispiel Spracherkennung, automatische Übersetzung wird immer, immer besser. Werden wir in 10 Jahren überhaupt noch menschliche Übersetzer brauchen?
Also der Arbeitsmarkt. Sie sprechen Automatisierung an, Ersatz von Menschen durch Roboter oder durch Algorithmen.
Genau.
Und in der Tat, da gibt es jetzt schon einen Druck auf den Arbeitsmarkt. Das ist historisch gesehen nicht neu. Automatisierung hat es immer gegeben. Viele von den Hörerinnen und Hörern wissen noch die Automatisierungswelle in der industriellen Fertigung in den 80er und 90er Jahren, wo die Fließbandarbeit durch Industrieroboter ersetzt worden ist und wir auf einmal dann ein paar Millionen Arbeitslose hatten.
Es kann halt nicht jeder Mensch IT-Experte
genau.
werden. Es fallen viele Berufe weg, wo wir nicht wissen, was machen wir mit denen. Also einfache Arbeiten.
Also ich würde da zunächst sagen, wir müssen natürlich gut darauf aufpassen. Und ich habe auch mal das Stichwort ethisches Vorsorgeprinzip geprägt. Wir müssen uns gerade auch damit befassen, was würde passieren, wenn unser Prinzip der Arbeitsgesellschaft nicht mehr so funktionieren würde. Wir haben die ganzen Steuern, die ganzen Allgemeinaufgaben des Staates, die ganze Sozialversicherung, alles beruht auf menschlicher Arbeit. Wenn das mal nicht mehr funktionieren würde, da brauchen wir gutes Wissen im Instrumentenkoffer, was man denn dann tun sollte. Aber ich bin auch nicht übermäßig besorgt, weil diese ganzen Prozesse, die gehen nicht über Nacht. Das sind Transformationsprozesse, die brauchen ihre Zeit. Ein Teil des Transformationsprozesses wird man über Ruhestand, vielleicht auch einmal vorgezogenen Ruhestand regeln können. Einen anderen Teil über Weiterbildung. Also ich bin hier an der Stelle, habe ich durchaus manchmal so meine Ideen, da wird noch nicht genug getan. Aber ich bin auf keinen Fall hier jemand, der da Ängste schüren würde.
Professor Armin Grunwald in hr1. Das Buch von Armin Grunwald heißt Der unterlegene Mensch. Wir haben schon vieles daraus thematisiert, aber das letzte Kapitel hat dann die Überschrift Der überlegene Mensch. Also was denn nun? Wollten Sie uns mit dem Titel in die Irre führen, Herr Grunwald?
Also ich kann ja hier das so erzählen. Der Titel, der kam vom Verlag.
Aha.
Und ja, das ist auch verständlich. Ich habe dann ehrlich gesagt eine Weile mich mit dem Gedanken rumgetragen, wie mache ich das? Weil ich meine ja gar nicht, dass wir Menschen unterlegen sind.
Aha.
Und dann habe ich aber eine Erzählung gefunden, die ich authentisch vertreten kann. Und die geht so: Viele Menschen machen sich heute Sorgen, dass wir unterlegen sind, heute schon, und dass wir zusehends unterlegener werden, Robotern, Algorithmen der künstlichen Intelligenz gegenüber, und dass wir irgendwann den Kürzeren ziehen und so weiter und so weiter. Und ich nehme die Menschen ernst mit ihren Sorgen, ich hole sie da ab und habe dann im Buch in vielen Einzelthemen bin ich diesen Sorgen nachgegangen und habe versucht zu ergründen, aus meiner Sicht, was dran ist, was nicht dran ist. Aber zum Schluss dann doch nochmal die Botschaft machen: Also unterlegen sind wir nicht.
Dann wollen wir doch diese positive Botschaft auch nochmal thematisieren. Was kann der Mensch, was der Algorithmus eben nicht kann?
Also der Algorithmus kann schon mal sehr gut Regeln einhalten. Im Straßenverkehr ist das eine gute Sache. Aber was der Algorithmus nicht so gut kann, gar nicht vielleicht kann, sowas wie bewusste Regelverletzung. Mhm. Manchmal ist es gut und notwendig, eine Regel zu verletzen, weil zum Beispiel ein Notfall da ist. Dann, wir Menschen können zwischen Sein und Sollen unterscheiden. Wir wissen, dass es vieles auf der Welt gibt, was ethisch nicht sein soll. Ich glaube, dass Algorithmen damit große Probleme haben. Wenn ich mir einen KI, einen künstlichen Intelligenz-Roboter vorstelle, der wird in eine Nazi-Gesellschaft gestellt und soll dort lernen, wie man sich gut benimmt. Dann wird daraus natürlich ein Nazi-Roboter und kein Widerstandskämpfer. Auch nicht aus jedem Menschen würde ein Widerstandskämpfer,
das wissen wir. Genau, das habe ich gerade gedacht.
Aber wir Menschen haben diese Intuition, das Sein und Sollen nicht.
Wir haben zumindest die Chance dazu.
Wir haben die Chance dazu.
Ja.
Mhm. Und so etwas dem Algorithmus beizubringen, stelle ich mir ganz schwer, wenn nicht unmöglich vor.
Das heißt, Sie stellen sich diese Roboter eigentlich als relativ konservative Gesellen vor, die eben nicht viel hinterfragen.
Ja, in der Tat, ja. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, Roboter und Algorithmen, die basieren ja auf Daten. Und alle diese Daten sind aus der Vergangenheit. Klar, auch wir Menschen lernen aus der Vergangenheit. Aber wir haben die Fähigkeit, auch außerhalb der Dinge, die wir erfahren haben, uns zum Beispiel eine bessere Welt vorzustellen.
Das heißt, Sie wünschen sich sogar mehr naive Träumer.
Also unbedingt, ja. Unbedingt, die brauchen wir dringend.
Vielen Dank. Fassen wir nochmal kurz zusammen. In den nächsten Jahren entscheidet sich, ob wir in die digitale Unmündigkeit schlittern oder ob wir selbst die Zukunft gestalten. Welche konkreten Schritte empfehlen Sie, damit wir eben die Zukunft in der Hand behalten?
Gestaltungsmacht zurückerobern. In der Digitalisierung gibt es vieles zu gestalten, aber viele reden uns ein, wir müssten uns einfach anpassen. Und ich möchte ein ganz klares Plädoyer gegen diese Rhetorik hier anbringen, dass wir uns anpassen müssen. Als mündige Bürgerinnen und Bürger sind wir berufen, mitzugestalten. Wir können das selbst, wenn wir halt im Internet unterwegs sind, wenn wir digitale Technologien nutzen. Wir können das aber auch, wenn wir uns politisch engagieren und uns klar machen, dass uns nicht egal ist, wo diese digitale Zukunft hinführt, sondern dass wir wollen, dass unsere demokratische Welt, unsere freie Welt, auch in einer digitalen Welt nicht nur überlebt, sondern noch besser realisiert wird, als sie heute ist.
Armin Grunwald, herzlichen Dank für den Besuch. Zum Schluss verlosen wir 3 handsignierte Exemplare Ihres Buches, Der unterlegene Mensch. Er meint es gar nicht so, wie wir jetzt gemerkt haben. Kleine Quizfrage: Wenn Sie das Buch haben wollen, sollten Sie wissen, in welcher Kirchengemeinde ist er engagiert? Wir haben ausführlich darüber gesprochen. 0800 155 4x1. In welcher Kirchengemeinde ist er engagiert? Oder wenn Sie jetzt am Telefon nicht durchkommen, versuchen Sie es bei uns im Internet auf hr1.de. Und dann sind die Bücher ruckzuck weg. Danke nochmal für den Besuch. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Irgendwas, was Ihnen wichtig ist, was Sie lieben.
Also dann würde ich in der Tat schnell auf Bibelworte kommen, aber weil wir das Thema schon hatten, kann ich ja auch mal anbringen, Gallia omnia est divisa in partes tres.
Heißt?
Ist von Cäsar aus dem Gallischen Krieg. Gallien ist eingeteilt in 3 Teile.
In diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch im Internet als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide sagen, schönen Sonntag.
Danke, Herr Berndt.
HR1, genau meins.